Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Es ist die größte Organisation für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Die Deutsche Sportjugend, DSJ, die Jugendorganisation des Deutschen Olympischen Sportbunds. Knapp 10 Millionen Menschen sind Mitglied, nämlich Menschen im Alter von bis zu 26 Jahren, die vor allem in den zehntausenden Sportvereinen organisiert sind. Und seit gestern haben sie einen neuen Vorsitzenden, Michael Leyendecker, 33 Jahre alt, Vorsitzender der Deutschen Turnerjugend. 52% der Stimmen hat Leyendecker bekommen, sein Gegner Stefan Reit 46%. Ein enges Ergebnis also. Deswegen habe ich Michael Leyendecker vor der Sendung zunächst gefragt, mit welchen Taten er die anderen 46% in den kommenden Jahren von sich überzeugen möchte.
Ich glaube auch, dass natürlich durch gute Inhalte und gemeinsam gute Arbeit im Forschungsteam auch die anderen 46%, die sich noch auf uns oder zu uns zukommen werden. Ich würde gerne drei Punkte nennen, wie wir inhaltlich, glaube ich, sehr stark uns aufgestellt haben für das nächste Jahr, die nächsten beiden Jahre. Dass wir einmal vor allem die Förderung von jungem Engagement, das heißt dort ganz klar einzutreten für ein Jugendfreiwilligenjahr, damit alle jungen Menschen ein Recht haben auf einen Platz in den Freiwilligendiensten, aber auch nochmal größer zu schauen und zu sehen, dass die Engagementbedingungen bei uns in allen Ebenen besser werden. Das heißt zum Beispiel, einen sinnvollen Bürokratieabbau voranzutreiben oder auch eine höhere Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement in der Gesellschaft. Ein zweites großes Thema wird sicherlich Bildung für nachhaltige Entwicklung sein. Also das ist gerade das Thema, was unsere Kinder und Jugendlichen umtreibt. Aber da geht es auch nicht nur um Umweltschutz, sondern wir haben auch in der Sinus-Jugendstudie gesehen, dass sich Kinder und Jugendliche an vielen Stellen nicht mehr gehört und nicht mehr ernst genommen fühlen. Und das wollen wir verändern. Und ein dritter ganz wesentlicher Aspekt ist sicherlich das Kindesschutz. Da geht es vor allem auch im Hinblick auf sexualisierte Gewalt oder sexuellen Missbrauch nochmal stärker fokussieren, uns austauschen, um eine Kultur der Achtsamkeit und Hinschauens zu entwickeln. Auf allen Ebenen. Bei uns in der Bundesebene, in den Ländern, in den Fachverbänden, aber gerade auch in den Vereinen. Ich glaube, mit diesen drei wichtigen Themen können wir gute Unterstützungsarbeit leisten als Dachorganisation, um unsere Mitgliedsorganisationen da zu unterstützen, an der Basis gute Arbeit leisten zu können.
Lassen Sie uns bei dem Punkt sexualisierte Gewalt einmal bleiben. Da haben Sie gestern in Ihrer Vorstellungsrunde das auch als Schwerpunkt genannt und dabei auch gesagt, dass es nicht nur um Prävention und Intervention geht, sondern auch um Aufarbeitung. Wie genau sieht denn da Ihr Plan aus für eine Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in den Sportorganisationen?
Ich glaube, das hat das Hearing am 13. Oktober auch klar gemacht. Wir dürfen nicht nur einfach sagen, bitte meldet euch bei uns, liebe Betroffene, sondern wir müssen wirklich eine aktive Kultur schaffen und rausgehen und sagen, wir unterstützen euch bei eurem Weg dazu, uns Geschichten zu erzählen, die zählen, uns von euren erschütterten Nachrichten zu berichten, die damals passiert sind, damit wir daraus lernen können. Und dann müssen wir ganz offen auch auf Opferschutzverbände zugehen, externe Experten zulassen, um uns einen Überblick zu verschaffen, wie wir diese Kultur prägen können und mitprägen können.
Werden Sie sich dann auch dafür stark machen, dass der Sport selbst Entschädigungen zahlen wird? Weil bis jetzt ist ja nur geplant, dass man sich am Fonds sexueller Missbrauch beteiligen wird. Werden Sie sich dafür dann auch stark machen, dass der Sport aus sich heraus selbst nochmal eigene Fonds auflegt und da Entschädigungen zahlen wird?
Das ist ein spannender Diskussionspunkt, den wir zurzeit ja auch auf der Agenda haben. Frau Zschopp als Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes hat dazu ja Stellung genommen, dass in diesem Fonds eben auch der Deutsche Olympische Sportbund seinen Beitrag leisten möchte. Und das ist jetzt erstmal das, worum wir anfangen müssen zu arbeiten. Aber viel wichtiger ist eben diese Kultur zu wissen, was ist überhaupt passiert damals und das auch erstmal anzuerkennen, zu sagen, wir unterstützen Sie und euch dabei, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen.
Wie konkret kann man denn einen Kulturwandel innerhalb des Sports vorantreiben? Was schwebt Ihnen da vor?
Für mich ist ein ganz großer Schwerpunkt das Thema Kinderrechte. Dass Kinder ein Recht auf Bewegung haben, ein Recht auf freie Meinungsäußerung, auch ein Recht, Nein zu sagen. Und ich glaube, das sind schon mal wesentliche Aspekte, dass wenn wir die noch stärker in unserer Gesellschaft und auch in unseren Sportvereinen verankern können, in unseren übungsleitenden Ausbildungen, damit es frühzeitig beigebracht wird. Ich glaube, dann können wir einen Kulturwandel hinbekommen, der Kinder und Jugendlichen immer zu starken Persönlichkeiten entwickelt und damit eben auch einen ganz wichtigen Schwerpunkt setzen in der Präventionsarbeit.
Jetzt haben Sie die Trainerausbildung schon angesprochen, aber wie schafft man es, einen Kulturwandel hinzubekommen? Also Sonntagsreden, ich bin jetzt gemein, aber Sonntagsreden ist das eine, aber wie wollen Sie wirklich in die Organisation hineinwirken und da den Kulturwandel vorantreiben?
Natürlich, sonst sonntags eben immer schön gesprochen, aber wenig wirksam leider. Auch da müssen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen, wir sind ja als Dachverband erstmal nicht direkt für die Vereine zuständig und noch viel zu weit weg. Da müssen wir gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen, also den Landessportjugenden, den Fachverbänden oder Spitzenverbänden und den Verbänden besonderen Aufgaben im Sehen, dass wir auch über vielleicht koordinierte Kampagnen oder Aktionstage das Thema verstärkt in die Mitte der Gesellschaft bringen oder auch von unserer Seite aus Unterstützungsleistungen, das heißt Material an die Hand geben, womit Vereine arbeiten können. Oder eben auch im übungsleitenden Ausbildung reden, wie wir da vielleicht Veränderungen reinbekommen können, dass dies verpflichtender Teil einer Fortbildung sein kann.
Lassen Sie uns noch über ein weiteres Thema, was jetzt natürlich auch wieder ganz akut ist, sprechen, nämlich die Folgen der Corona-Krise. Die Infektionszahlen steigen und einer der Treiber sind auch Aktivitäten in Sportvereinen. Das melden Gesundheitsämter und Gesundheitsministerien, dass es dort immer wieder Fälle gibt. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche sich trotzdem so gut wie möglich bewegen können, auch wenn wir jetzt uns so langsam wieder dahin bewegen, dass auch der Sport womöglich eingeschränkt werden muss, um die Infektionen einzudämmen?
Also Bewegung ist ja das eine, aber in Vereinen passiert noch viel mehr als nur Bewegung. Und deswegen ist es für uns eben als enorm wichtig, als Organisator Sport zu sagen, wir wollen, dass Vereine ihre Angebote offen lassen können. Denn auch das zeigt sich ja, Sie haben es gesagt, dass natürlich vereinzelte Vereine auch Fälle auftreten können. Aber zumindest gab es noch keine klaren Superspread-Events durch den Sport. Weil nämlich sich an Regeln zu halten ein elementarer Bestandteil davon ist. Von daher wären wir natürlich dafür. Dafür hat der DOSB auch nochmal ein Hygienemaßnahmenpaket rausgegeben, wie Vereine bei Veranstaltungen, aber insbesondere auch im normalen Vereinsbetrieb, möglichst gute Hygienepläne haben kann, um die Vereinsangebote offen zu halten und damit diese wichtigen Bewegungs- und auch Begegnungsmöglichkeiten für unsere Kinder und Jugendlichen offen halten kann.
Aber trotzdem ist tatsächlich im Moment, so wie ich das rückgemeldet bekommen habe, tatsächlich der Verein oder auch dann eben der Sportverein gerade innerhalb der Mannschaften ein Ort, wo gerade Infektionen stattfinden. Für den Fall, dass tatsächlich dann doch eingeschränkt werden muss, welche Möglichkeiten oder welche Alternativen gibt es da oder welche Möglichkeiten haben Sie da als Dachverband auch zu helfen, um eben zu gucken, dass sich Kinder trotzdem in irgendeiner Art und Weise weiter bewegen können?
Also wir haben ja gerade in der ersten Lockdown-Phase gesehen, dass ganz viele Angebote digitalisiert worden sind. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, um Kinder und Jugendliche in der Bewegung zu halten. Dann halt in Form im heimischen Wohnzimmer oder auf der Wiese draußen. Oder natürlich auch die Verlagerung von Vereinsangeboten, wobei das natürlich im Herbst und Winter schwierig wird, an die frische Luft. Weil es sind ja schwerpunktmäßig schon die Hallen dann eher das Problem. Aber auch da muss man dann auch nochmal auf die Politik Druck ausüben, dass Hallen entsprechend nachgerüstet werden, dass entsprechend zertifizierte Umluftanlagen dort sind, dass die auch zertifiziert sind, damit man auch dort Sport machen kann und entsprechende Durchlüftung ermöglicht wird.
Lobbyarbeit, und das ist ja das, was Ihre Hauptaufgabe ist, sie ist ja auch immer davon abhängig, dass man glaubwürdig ist. Nun hat es in den vergangenen Monaten vom Deutschen Olympischen Sportbund bezüglich der finanziellen Schäden von Sportvereinen häufig Aussagen gegeben, die deutlich übertrieben waren. Zum Beispiel, dass die Schäden im Sport bis zu 1 Milliarde Euro betragen könnten, eine Zahl, die nur aufgrund von geschätzten Zahlen aus 4 Regionen Deutschlands erhoben wurden. Wie werden Sie denn dafür sorgen, dass der Sport auch bei der Lobbyarbeit, die ja wichtig ist, glaubwürdig bleibt?
Also ich kann jetzt nur für den Jugendsport sprechen. Und ich glaube, da ist der entscheidende Punkt, dass wir einfach zusammen mehr kooperieren und austauschen. Dass wir verstärkt mit den Akteuren vor Ort ins Gespräch kommen, Vernetzungsarbeit leisten, um dann gemeinsam mit authentischen Zahlen nach außen zu gehen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, wie Sie sagen. Wenn wir authentisch sind, dann sind wir auch glaubwürdig und können unsere Maßnahmen auch wirklich nach außen bringen.